Hallo und herzlich willkommen zu Burgenland erzählt, dem Geschichte-Podcast der Burgenländischen Forschungsgesellschaft. Mein Name ist Michael, ich bin Historiker und darf euch in dieser Serie, passend zum Jubiläumsjahr 2021, unter dem Titel 1921 von der ersten Idee bis zum letzten Grenzstein, die Entstehungsgeschichte des Burgenlandes nacherzählen. Bevor wir mit der Folge loslegen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Los geht's! Schon seit 1920 sind sukzessive Freischärler ins heutige Burgenland gekommen mit dem Ziel, die Angliederung des Burgenlands an Österreich zu verhindern. Bis August 1921 haben sie sich personell und materiell so weit aufgestellt, dass sie die Angliederung an Österreich tatsächlich verhindert haben. Und bis in den Oktober hinein sind sie nicht nur für Österreich, sondern in zunehmendem Maß auch für Ungarn zu einer Gefahr geworden. Denn auch wenn Ungarn stillschweigend die Errichtung des Leiterbanats gebilligt hat, um Zeit zu gewinnen und um wenigstens so viel Territorium wie möglich bei Ungarn zu behalten, wenn man schon die Angliederung als Ganzes nicht hat verhindern können, haben die Freischärler doch auch zunehmend ein Eigenleben entwickelt. Dieses Damoklesschwert über den Häuptern der ungarischen Regierungsmitglieder, dass man nämlich die Kontrolle über die Freischärler verlieren und die gesamte Region eine Eigendynamik entwickeln könnte, deren Entwicklung zu einem potenziellen Krisenherd heranwachsen hätte können, hat es auch für Ungarn notwendig gemacht, die Situation rund um das Burgenland endgültig zu klären. Deshalb haben sich im Oktober Vertreter Österreichs und Ungarns in Venedig getroffen und haben dort die Zukunft des Burgenlands ausverhandelt. Eine Woche nach der Unterzeichnung der Venediger Protokolle ist es allerdings zu einem Ereignis gekommen, das die Freischärler im Burgenland in ihrer militärischen Schlagkraft und Relevanz nachhaltig geschwächt hat. Grund für diese Schwächung war der zweite Restaurationsversuch König Karls IV., der in Österreich als Karl I. bzw. als letzter Kaiser von Österreich bekannt ist. Karls erster Restaurationsversuch zu Ostern 1921 hat am 5. April, nach einem kurzen Zwischenstopp in Jennersdorf, beinahe in dessen Ermordung auf dem Bahnhof in Bruck an der Mur geendet, wo sich schon seit den frühen Morgenstunden bis zu 2000 Menschen versammelt haben mit dem Ziel, seinen Zug, der ihn wieder zurück ins Schweizer Exil hätte bringen sollen, zu stoppen, zu demolieren und ihn entweder die endgültige Abdankung abzupressen oder ihn in der Mur zu ertränken. Wenige Tage vor dessen beinahe Lynchung ist Karl von seinen Beratern, allen voran Anton Lehár, dem Bruder des bekannten Komponisten Franz Lehár, dazu gedrängt worden, nach Ungarn zurückzukehren und Miklós Horthy als ungarisches Staatsoberhaupt abzulösen. Immerhin ist in Ungarn 1920 die Monarchie wiederhergestellt worden und Horthy am 1. März vom Parlament zum Reichsverweser bestellt worden, womit er also der Vertreter des ungarischen Königs gewesen ist. Zudem hat auch die wirtschaftliche Lage in Ungarn vereinzelt eine Art Habsburger-Nostalgie entstehen lassen. Hinzugekommen ist auch der Eindruck, dass viele Unterstützer Karls ihn im Exil besucht und gebeten haben, er möge doch auf den Thron zurückkehren. Eingewilligt hat er schließlich, nachdem auch ranghohe Politiker aus dem Ausland auf ihn eingeredet haben. Unter diesen Einflüsterern war zum Beispiel auch Ariste Briand, der in Frankreich während der Dritten Republik immerhin 11-mal Regierungschef und 23-mal Minister war. Er hat Karl versichert, dass er Anerkennung finden würde, wenn er erst einmal ungarischer König sei. Dieses Konvolut an Zuspruch hat Karl schließlich per Bahn und mit dem Auto inkognito am 25. März durch Österreich in Richtung Ungarn aufbrechen lassen. Von Szombathely aus ist er dann weiter nach Budapest gefahren und ist dort auf einen völlig überraschten Horthy getroffen, der, nachdem er einmal an die Macht gekommen ist, entgegen vorherigen Beteuerungen, dass er nur der Reichsverweser sei, natürlich nicht mehr abtreten wollte. Seine Argumentationslinie ist jene gewesen, dass der Wechsel in Ungarn womöglich zum Bürgerkrieg führen und auch außenpolitische Turbulenzen auslösen würde. Anfang April hat Karl schließlich sein Projekt wieder aufgegeben und ist, wie bereits gesagt, per Zug von Szombathely aus in sein Schweizer Exil zurückgekehrt. In Ungarn hat dieser erste Restaurationsversuch zu personellen Veränderungen in hohen politischen und militärischen Positionen geführt. Deshalb sind der Außenminister und Ministerpräsident zurückgetreten, weil sie sich offen auf die Seite Karls gestellt haben. Oberst Lehár, der die Truppen in Westungarn befehligt hat, ist auch beurlaubt worden. Mit dem neuen Ministerpräsidenten Graf István Bethlen und dem neuen Außenminister Graf Miklós Bonyfi sind nun auch zwei Politiker ins Amt gekommen, die im Oktober 1921 für die ungarische Seite das Venediger Protokoll ausverhandelt haben. Wie bereits eingangs erwähnt, hat sich Karl nach der Unterzeichnung der Venediger Protokolle zu einem zweiten Restaurationsversuch hinreißen lassen. Am 20. Oktober ist er mit dem Flugzeug von der Schweiz aus aufgebrochen und im heute ungarischen Denzsvár gelandet. Das liegt unweit von Sopron. Obwohl auch dieser zweite Restaurationsversuch gescheitert ist, hat er doch große Auswirkungen auf das Burgenland bzw. die im Burgenland befindlichen Freischärler gehabt. Denn die Freischärler waren in ihren politischen Ansichten alles andere als ein homogener Block. Neben der zum Teil recht großen persönlichen Konkurrenz der einzelnen Führungspersonen hat es in ihren Reihen sowohl Unterstützer Karls, das waren die sogenannten Karlisten, als auch Gegner Karls, die sogenannten Freien Königswähler, gegeben. Als Karl nach seiner Landung in Denzsvár militärische Einheiten zusammengezogen hat und gegen Budapest gezogen ist, haben sich diesem Zug auch Freischärler aus dem Burgenland angeschlossen. Vor allem das im Nordburgenland stationierte und von Major Julius von Ostenburg-Moravec geführte Ostenburg-Detachement, wie auch das 5. und 6. Freischärlerkorps, haben Karl in Richtung Budapest begleitet und damit dem Nordburgenland den Großteil der militärischen Schlagkraft der Freischärler entzogen. Auf Seiten Hortis haben aber auch etliche Freischärler, vor allem aus dem Hejas-Regiment und auch etliche unter Paul Pronja stehende Freischärler, die erst Anfang Oktober das Leiterbanat ausgerufen haben, den Weg nach Budapest gefunden. Nachdem es in Budörsch bei Budapest zu einem Zusammenstoß der beiden Seiten gekommen ist, hat Karl schließlich eingelenkt und auf die Restauration verzichtet, um einen sich abzeichnenden Bürgerkrieg zu verhindern. Nachdem aber die Freischärler, die Karl begleitet haben, entwaffnet und gefangen genommen worden sind, sind die Freischärler im Burgenland entscheidend geschwächt worden und haben militärisch de facto keine Akzente mehr setzen können. Für die ungarische Regierung ist damit der ideale Zeitpunkt gekommen, die Freischärler zu entwaffnen und aus dem Burgenland abziehen zu lassen. Nach anfänglichem Widerstand Pronjas haben auch seine Truppen am 5. November 1921 damit begonnen, das Südburgenland zu räumen, während Hejas seine Truppen im Norden hat abziehen lassen. Bis zum 11. November 1921 sind alle Freischärler aus dem Burgenland abgezogen, sodass das österreichische Bundesheer vom 13. November an mit der militärischen Landnahme des Burgenlands hat beginnen können. In der nächsten Episode, die am Freitag, den 24. September erscheint, wird es um die militärische Landnahme des Burgenlandes gehen. Bis dahin, ciao.